HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Sind wir alle potenzielle Opfer für Cyberkriminelle, weil wir viel zu leicht zu manipulieren sind? Social Hacking, um den Enkeltrick in der Cyberworld, geht es in der 8. Folge des HR Info Funkkollegs von Tanja Küchle.
Wir hatten so einen Angriff auf den Vorstand eines großen europäischen Unternehmens, der war für die Fusion mit einem anderen Unternehmen verantwortlich und hatte die ganzen wesentlichen Daten zu dieser Transaktion auf seinem Mobiltelefon.
Erzählt Professor Marco Gerke, Direktor des Cybercrime Research Institute in Köln. Hochsensible Daten, an denen auch Konkurrenten großes Interesse hatten. Aus der Ferne aber kamen sie an Handy und Daten nicht ran.
Und dann haben die Täter ihm über eine Redneragentur eine Anfrage zukommen lassen, ob er einen Vortrag halten möchte vor chinesischen Investoren im Ausland. 25.000 US-Dollar Honorar, Erste-Klasse-Flug für ihn und seine Frau, 5 Tage, 5-Sterne-Hotel für eine Stunde Vortrag.
Ein verlockendes Angebot. Der Mann im Vorstand sagt zu. Er wird hofiert, mit einer Limousine zur Konferenz gefahren und geht dort, ganz selbstverständlich, durch die Sicherheitsschleuse, in der er auch sein Mobiltelefon mit den sensiblen Unternehmensdaten kurz abgeben muss. Verdacht schöpft er keinen.
Nach 6 Monaten hat er sein Mobiltelefon fallen lassen, hat es zur IT gebracht, die hat es aufgemacht und hat festgestellt, da ist etwas drin, das sollte da nicht drin sein.
Erst jetzt, Monate später, kommt ans Licht, die verlockende Einladung nach China war nur ein Trick. Ein Vorwand von Hackern, um das Mobiltelefon in die Hände zu bekommen. Und um in Sekundenschnelle einen Spionagechip einzubauen. Vermutlich in der Sicherheitsschleuse. Wie viele Daten sie tatsächlich erbeuten konnten, ist unklar. Es klingt nach einem Spionagefilm à la James Bond, doch es passiert wirklich viel häufiger, als wir meinen. Die Hacker haben hier sogenanntes Social Engineering eingesetzt. Man nennt das auch Social Hacking. Sie haben quasi den Menschen gehackt. Sie haben ihn dazu gebracht, zur Konferenz zu fliegen, einen Vortrag zu halten und sein Handy in der Sicherheitsschleuse abzugeben, damit sie zugreifen konnten.
Man könnte es eigentlich ganz gut übersetzen mit dem sozialen Bearbeiten,
sagt der Psychologe André Melzer von der Universität Luxemburg. Er forscht zum Thema Human Risk, dem menschlichen Risiko. Die Grundidee des Social Engineering ist eigentlich eine gute, ergänzt die Kölner Psychologin Ivona Matas, die Unternehmen zu diesem Thema berät.
Ursprünglich ist es eher ein positiv besetzter Begriff, der von Karl Popper schon nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, und die Verbesserung von sozialem Zusammenleben war damit gemeint.
Es geht darum, dass Techniken eingesetzt werden, damit Menschen etwas tun, was derjenige, der eine gewisse Absicht hat, gerne möchte. Natürlich kann man das auch Manipulation nennen, aber manipulieren tun wir im täglichen Leben immer, ob das unsere Partnerin, unser Partner oder die Kinder sind.
Immer stärker allerdings nutzen Betrüger Social Engineering-Techniken aus. Die Spannbreite ist groß. Meistens sind die Hacking-Versuche viel simpler als die schon geschilderte erfundene Konferenz. Zu den immer noch sehr erfolgreichen Klassikern gehören USB-Sticks, die die Täter mit Spionagesoftware präpariert haben. Die Sticks werden zum Beispiel auf Parkplätzen von Unternehmen ausgelegt, in der Hoffnung, dass ein ahnungsloser Mitarbeiter sie findet, in seinen Rechner steckt und damit das Firmennetz infiziert. Besonders betroffen von Social Engineering-Attacken sind Unternehmen, hinsichtlich Know-how und Geld lukrative Ziele. Laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom unter Unternehmen entstehen der deutschen Wirtschaft 51 Milliarden Euro Schaden pro Jahr durch Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage oder Sabotage. Ein Drittel davon soll mit Social Engineering gelungen sein. Die Dunkelziffer, vermuten Experten, ist deutlich höher. Cornelius Kopke, zuständig für Wirtschaftsschutz beim Branchenverband Bitkom.
Das sind also Größenordnungen, die kann man sich langfristig als Volkswirtschaft nicht leisten.
Cornelius Kopke warnt vor dem Social Engineering, denn die Methode ist im Kommen und sehr gefährlich, weil es die leichteste, oft sogar die einzige Möglichkeit ist, um in Computernetzwerke einzudringen.
Bei den normalen Angriffen ist die IT-Sicherheit für einen alleinigen Angriff in der Regel so gut aufgestellt, dass sich da nicht zwingend ein Schaden ergeben muss. Bei Social Engineering wird ihnen aber der Zugang zum Netzwerk gewährt, sodass die Schadenshöhen deutlich darüber liegen können und das bis hin zu einem Bankrott der Unternehmen gehen kann, wenn das wesentliche Know-how eben abgezogen ist oder auch sabotiert worden ist.
Sind die Täter erstmal drin im Netzwerk, dann ist der Rest reine Technik. Es ist, als hätten Einbrecher den Schlüssel zur Haustür bekommen und könnten jetzt im Haus machen, was sie wollen. Das Fatale: Wir selbst gewähren den Tätern freiwillig Zugang, wenn auch unbewusst. Zum Beispiel zu unserem E-Mail-Konto, unserem Online-Banking-Account oder dem Firmen-PC im Büro. Warum machen wir das? Sind wir so leicht manipulierbar? Ja, sagt die Psychologin Ivona Matas und erläutert, wie Social Engineers und Social Hacker grundlegende menschliche Eigenschaften und Motivationen ausnutzen.
Der Social Engineer ist ein guter Menschenkenner, weil er in kurzer Zeit, in kurzen Kontakten herausfindet, wo quasi ihr Einfalltor ist, wo ihre Schwachstelle ist. Ob sie ein Mensch sind, der stärker auf Druck reagiert oder ob ich eher der Neugierige bin, den man in ein Fachgespräch verwickeln kann und der darüber einfach Informationen preisgibt, weil er sich so freut, endlich einen Gleichgesinnten zu haben, mit dem er sich austauschen kann.
Social Engineers arbeiten vor allem mit Täuschung. Sie tarnen sich als Kollegen, Geschäftskunden oder Mitarbeiter des IT-Supports, geben sich aus als Amazon, eBay oder die eigene Hausbank. Es ist wie im Märchen mit dem großen bösen Wolf, der die 7 jungen Geißlein fressen will. Doch dafür muss er erst ins Haus kommen. Er bricht nicht etwa ein, er gibt sich dreist als Mutter der Geißlein aus.
Da ging der Wolf fort zum Krämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Er aß es auf und machte damit seine Stimme fein. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür und rief: »Macht auf, ihr lieben Kinder! Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.«
Die Kölner Psychologin Ivona Matas hält Märchen für ideales Anschauungsmaterial in Sachen Social Engineering.
Wenn man sich die Grimmschen Märchen anguckt, da geht es ja ganz oft um Täuschung und um Betrug. Dass jemand vorgibt, eine liebe Mutter zu sein, aber leider die böse Hexe ist, sodass man ja feststellen kann, Täuschung und Betrug gibt es schon seit jeher. Und die Methoden, die eben so ein Social Engineer benutzt, die gibt es auch schon seit ewigen Zeiten.
Neu aber ist, dass es Social Hackern mit den digitalen Medien viel leichter fällt, uns zu manipulieren, sagt der Medienpsychologe André Melzer.
In einem persönlichen Gespräch nehmen wir über alle Kommunikationskanäle unseren Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin wahr. Das heißt, wir schauen, ob das, was sie sagt, übereinstimmt mit ihrer Körperhaltung, mit ihrer Mimik und sonstigen Körpersignalen, die sie aussendet. Haben wir jetzt die schriftliche Nachricht, dann haben wir eigentlich nur das geschriebene Wort. Es ist absolut wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, wie rudimentär die Form der Kommunikation ist, die auf elektronischem Wege funktioniert.
Doch genau das tun wir nicht. Wir kommunizieren so viel über E-Mails und andere digitale Nachrichten, dass wir das Defizitäre daran gar nicht mehr bemerken. Und genau das ist einer der entscheidenden Punkte, die ein Social Engineer ausnutzt. Er kann sein Opfer viel leichter täuschen, wenn er sich hinter einer E-Mail oder Telefonleitung verschanzt.
Die Geißlein riefen: Zeig uns zuerst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes Mütterchen bist.
Da legte der Wolf die Pfote auf das Fensterbrett. Als die Geißlein sahen, dass sie weiß war, glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf. Wer aber hereinkam, war der Wolf.
Während der Wolf im Märchen so tut, als sei er die Geißenmutter, gibt sich der Social Hacker beim sogenannten CEO-Fraud, CEO-Betrug, als Chief Executive Officer aus, also als Chef des Unternehmens. Der Hacker schickt in dessen Namen Zahlungsanweisungen an extra ausgesperrte Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung. Opfer eines solchen Tricks wurde zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen aus dem Kreis Gießen. Der Leiter der IT-Abteilung möchte anonym bleiben. Wir nennen ihn Markus Schmidt. Er erzählt, wie die Hacker vorgegangen sind.
Letztlich müssen Sie sich vorstellen, dass die Mitarbeiterin in der Buchhaltung eine Mail von unserem CEO bekommen hat, in dem sie darauf hingewiesen wurde, dass diese Rechnung dringend zu bezahlen sei und er keine Rückmeldung dazu braucht. Und das Ganze noch Donnerstagnachmittag vor Karfreitag. Die Mail selbst zeichnete sich dadurch aus, dass ein Mailverkehr zwischen dem vermeintlichen Anbieter der Leistung und unserem CEO fingiert war. Das heißt, man hat rein optisch erstmal nicht erkennen können, dass da nicht wirklich diese 3 oder 4 Mails zwischen den beiden Personen hin und her gegangen sind. Es war sehr authentisch gemacht und auch sehr gut recherchiert, muss man einfach sagen.
Die Mitarbeiterin aus der Finanzbuchhaltung überwies die knapp 10.000 Euro. Und damit ist sie nicht allein. Hereingefallen auf diese Masche sind schon viele internationale Unternehmen wie Sony, Nestlé oder der amerikanische Spielwarenhersteller Mattel, der 3 Millionen US-Dollar an Betrüger nach China überwies. Die Opfer haben selten eine Chance, analysiert der Psychologe André Melzer von der Universität Luxemburg.
Da befinden wir uns schon auf einer sehr hohen Entwicklungsstufe des Social Engineering. Das heißt, hier werden verschiedene Mechanismen miteinander verknüpft. Einmal natürlich diese Autorität, ja, also es kommt von einer höheren Stelle, die mir prinzipiell bekannt ist, die also für mich gilt. Ich muss automatisch als Arbeitnehmer in diesem Betrieb schon in Hab-8-Stellung gehen. Dann kommt eine konkrete Verhaltensanweisung, das heißt, ich soll auch gar nicht groß rumrätseln, was zu tun ist. Und dann wird gleichzeitig dieses Argument des schnellen Handelns gebracht.
Der Effekt: Wir schalten den Autopiloten ein, weil wir von der Situation überfordert sind, sie nicht richtig einschätzen können. Umso mehr, wenn die Zeit knapp ist. Das nutzen Social Engineers bei ihren Attacken. Fast immer wird betont, es sei dringend. Wie kann man sich grundsätzlich vor dieser Form des Social Engineering schützen? Hier ist vor allem das Unternehmen gefragt, das eine entsprechende Sicherheitsstruktur etablieren muss, rät Cornelius Kopke, Referent für öffentliche Sicherheit und Wirtschaftsschutz beim IT-Branchenverband Bitkom.
Dann müssen Sie im Prinzip den Rückhalt Ihrer Organisation haben, die Mechanismen einzieht, wie zum Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip, wenn man jetzt mal den CEO-Fraud betrachtet bei Überweisungen, um darauf nicht reinzufallen.
Das Vier-Augen-Prinzip kann zum Beispiel bedeuten, dass Rechnungen immer von 2 Personen abgesegnet und unterschrieben sein müssen. Dass die Mitarbeiter grundsätzlich Rückfragen per Telefon oder persönlich stellen müssen, wenn vom definierten Prozess abgewichen wird. Und dass es für den Chef keine Ausnahmen gibt. Cornelius Kopke von Bitkom setzt vor allem auf die Sensibilisierung der Mitarbeiter, etwa durch sogenannte Awareness-Schulungen. Das geschehe bisher noch viel zu selten. Vor allem im besonders gefährdeten Mittelstand. Generell herrsche eine alarmierende Unwissenheit vor, sagt auch die Psychologin Ivona Martas. Sie hat für eine Studie Mitarbeiter in verschiedenen Unternehmen befragt.
Zentral fanden wir, dass der Begriff Social Engineering und was auch dahinter steht, weitestgehend unbekannt ist. Und es gibt auch nur sehr wenige Unternehmen, die das publik machen, die auch ihre Mitarbeiter darüber informieren und auch Gegenmaßnahmen ergreifen.
Das junge Start-up-Unternehmen ITSEAL sitzt in einem kleinen Büro auf dem Gelände der TU Darmstadt. Die Gründer Alex Wiley und David Kelm sind ehemalige Studenten. Wir denken wie Hacker, sagt Ingenieur David Kelm.
Jeder ist angreifbar, man findet immer einen Weg rein. Die Frage ist, wie viel Aufwand muss ein Angreifer reinstecken?
Um diesen Aufwand herauszufinden, schickt ITSEAL im Auftrag von Unternehmen gefälschte E-Mails an deren Mitarbeiter, sogenannte Phishing-E-Mails. Wer eine solche E-Mail öffnet, wer sogar auf den Anhang oder Link darin klickt, wurde gefischt, wie in echt. Bei ITSEAL allerdings ohne Schadsoftware oder Datenklau. Ziel ist es stattdessen herauszufinden, wie sicher das Unternehmen ist. ITSEAL misst dafür den Social Engineering Aufwand qualitativ. Wie oft wurden die E-Mails von den Mitarbeitern geklickt? Und wie viele Vorbereitungsstunden waren dafür nötig? Die Mails werden dabei immer besser, immer täuschender. Das Darmstädter Web-Entwicklerunternehmen Spark 5 hat es ausprobiert. Geschäftsführer Mario Freund.
Es gab teilweise ganz offensichtliche Mails und dann auch wirklich welche, die sich so lasen, wie wenn ein eigener Mitarbeiter oder ein Kollege die geschrieben hätte, mit irgendwie einem Link, der noch irgendwie nett klang, dann klickt man da halt mal drauf. Ich selbst kann von mir nur sagen, ich habe mich unglaublich geärgert, als ich das erste Mal drauf geklickt habe, weil da natürlich direkt danach die Auflösung kommt. Also intern sind genau diese Mails sehr häufig geklickt worden einfach, wo dann sich ITSEAL als ein Mitarbeiter von Spark 5 ausgegeben hat.
Mario Freund hält diese Phishing-Simulation selbst schon für das wirksamste Mittel, um seine Mitarbeiter für Social Engineering per E-Mail zu sensibilisieren.
Ich glaube, es hat die Wachsamkeit erhöht. Tausendmal besser als irgendwie eine kleine Präsentation oder irgendwas, das einem im Arbeitsalltag mehrfach vorgeführt wird. Jo, das hätte es jetzt sein können, im Sinne von Daten ausspähen oder Passwörter bekommen. Es ist schon sehr lehrreich.
Der Medienpsychologe André Melzer ist da eher skeptisch. Er sagt, eine Aktion allein reicht nicht aus.
Es gibt diesen heilsamen Schock, ja. Wichtig ist aber, dass so etwas über lange Zeit verhaltenswirksam wird. Wichtig ist, dass wir ein fortgesetztes Training haben, sodass das korrekte Verhalten in Fleisch und Blut übergeht.
Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Dank, Wolf.« »Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?« »Zu Großmutter.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald. Unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen«, sagte Rotkäppchen.
Je mehr die Täter über ihr Opfer wissen, desto gezielter können sie einen Social Engineering-Angriff gestalten. Und je gezielter der Angriff ist, desto schwerer ist er für das Opfer zu erkennen. Zur Vorarbeit der Täter gehört daher, Informationen zu sammeln über die Zielperson und das Unternehmen. Das ist dank der sozialen Netzwerke wie Facebook leichter als man denkt, sagt David Kelm von IT-Seal.
Zum Beispiel sehen wir alle Gefällt mir Angaben, worüber man allein schon ziemlich gutes Profiling machen kann. Also ganz klassisch ist bei Facebook zu gucken. Xing ist auch ein super Informationslieferant, gerade wenn es einen Business-Kontext gibt, weil man da Interessen angibt, man sieht die Kontakte, man weiß, in wessen Namen man jetzt eine E-Mail schicken kann. Für einen Angreifer ist das wirklich ein sehr lohnendes Netzwerk.
Alles, was wir im Internet und auch am Telefon preisgeben, und sei es nur der Name eines Kollegen, der für eine bestimmte Abteilung zuständig ist, kann ein Social Hacker für einen späteren Angriff verwenden. Sicherheitsberater gehen davon aus, dass im Schnitt 5 einzelne unnütze Informationen zusammen eine sicherheitsrelevante Information ergeben.
Vor einigen Wochen bekam ich zu Hause einen Anruf von Microsoft. Ich war in der Zeit gerade am Arbeiten, also an meinem dienstlichen Laptop, und der Herr am Telefon, der auf Englisch auf mich einsprach, mit einem indischen Akzent, wollte mich also davor bewahren, dass Hacker in unseren Computer eindringen.
Katrin arbeitet für ihren Arbeitgeber regelmäßig von zu Hause. Dabei führt sie auch Telefonate auf Englisch, oft mit Hotlines, die von Indien aus betreut werden. Die Angreifer haben im Vorfeld gut recherchiert. Der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter bittet Katrin, dass sie ihm einen Fernwartungszugriff auf ihren Laptop erlaubt. Im Gespräch versucht er, Katrins Verhalten zu steuern, indem er Angst und Zeitdruck erzeugt. Zwei beliebte Schalter der Social Hacker.
Ja, aber ich müsste mich schon beeilen, denn er sieht jetzt gerade, wie also Hacker wieder versuchen würden, in unseren Computer einzudringen. Mir war dann schon ein bisschen mulmig, weil er auf der einen Seite freundlich blieb, aber auch schon so eine gewisse Eile reinbrachte.
Katrin vertraut ihrem Bauchgefühl und verhält sich genau richtig. Sie dreht den Spieß um und stellt dem Anrufer kritische Fragen. Das Wichtigste aber, sie verschafft sich Zeit, bittet ihn später nochmal anzurufen.
Ich habe mich dann kurz beratschlagt mit dem Helpdesk meiner Firma, weil ich ja gerade am Arbeiten war. Und dort hat man mir gesagt, das klingt jetzt eher nach Fake. Gut, dass Sie da dem Herrn keinerlei Zugriff bisher gegeben haben. Sollte er sich nochmal melden, dann könne ich ihn auch gern an unser Helpdesk verweisen und die würden sich dann schon kümmern.
Die Betrüger nutzen Telefonanrufe auch, um gezielt Informationen für einen Angriff zu sammeln. Solche Versuche abzuwehren sei gar nicht so einfach, sagt der Psychologe André Melzer von der Universität Luxemburg. Am besten sei es, vorsichtig zu sein, abzuwiegeln und vor allem nachzufragen.
Auf welches Projekt bezieht sich Ihre Frage? Können Sie mir die Kostenstelle nennen? Das erfordert auch die Fertigkeit, sozial akzeptabel Nein zu sagen. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Das erfordert wirklich Schulung.
Sehr geehrte Frau Müller, Wohlbefinden sowie Sicherheit ist das, was wir unseren Kunden dauerhaft beim Umgang mit unserem Online-Banking bieten möchten. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das veraltete ITAN-Verfahren durch das neue und sichere Fototan-Verfahren zu ersetzen. Mit Hilfe des unten abgebildeten Buttons gelangen Sie direkt zur Verifikation.
Wohl jeder hatte schon mal eine gefälschte E-Mail wie diese in seinem Postfach. Hacker versenden sie millionenfach, vor allem an Privatpersonen, getarnt als Bank, E-Mail-Anbieter oder renommiertes Unternehmen. Inzwischen sogar oft mit der korrekten persönlichen Ansprache. Der Psychologe André Melzer von der Universität Luxemburg erläutert, was sich Social Hacker dabei zunutze machen.
Hier wird mit Vertrauen und mit Autorität gearbeitet. Das heißt, dass wir niedere Absichten für unwahrscheinlich halten. Wir prüfen möglicherweise oberflächlich diese E-Mail und sehen, das wird schon seine Richtigkeit haben.
So versuchen die Hacker uns dazu zu bewegen, auf einen Link zu klicken. Dahinter verbirgt sich dann zum Beispiel eine Webseite, die der unserer Bank täuschend ähnlich sieht. Nur, sie ist gefälscht. Und wenn wir dort tatsächlich unsere Online-Banking-Daten eingeben, fallen die direkt in die Hände der Kriminellen. Die möglichen Folgen: persönlicher Bankrott und Identitätsdiebstahl. Da klickt doch keiner mehr drauf. Falsch gedacht. Laut einer Studie des IT-Unternehmens Verizon öffnen durchschnittlich 30% der Empfänger solche Phishing- oder Spam-Mails. Und 12% klicken sogar auf verseuchte Anhänge oder Links und sorgen so für den Erfolg der Hackerattacke. Über versteckte Schadsoftware im E-Mail-Anhang haben arglose Mitarbeiter schon Krankenhäuser und Gemeindeverwaltungen lahmgelegt und sogar Hacker in das Netzwerk des Bundestages eindringen lassen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, empfiehlt, 3 Punkte zu prüfen, um sich relativ einfach vor Phishing- und Spam-Mails zu schützen.
Ist der Absender bekannt? Ist der Betreff sinnvoll? Wird ein Anhang von diesem Absender erwartet? Falls nicht, die E-Mail noch vor dem Öffnen löschen. Keine Bank, kein E-Mail-Anbieter, kein Versandunternehmen wird jemals per E-Mail darum bitten, dass Sie Ihre Benutzerdaten angeben. Tun Sie das nie. Werden Sie generell misstrauisch, wenn in einer E-Mail von Ihnen eine Handlung verlangt wird. Klicken Sie niemals auf Links in E-Mails, wenn Sie unsicher sind. Geben Sie stattdessen in Ihrem Internetbrowser eigenhändig die Linkadresse ein. Oder besuchen Sie direkt die Webseite des Unternehmens.
Und wie sieht die Zukunft aus? Social Engineering wird im Bereich von IT-Angriffen eine immer größere Rolle spielen, sagt der Sicherheitsreferent Cornelius Kopke vom Branchenverband Bitkom. Umso wichtiger wäre es, dass Unternehmen Social Engineering-Angriffe den Behörden melden. Bisher tun es die wenigsten.
Wir haben das auch abgefragt in unserer Studie, warum melden sie sich nicht bei staatlichen Stellen? Und die größte Sorge der Unternehmen sind Reputationsschäden, dass sich das negativ für das Unternehmen auswirkt. Und unter anderem wurde auch den Behörden nicht zugetraut, da einen Täter zu ermitteln. Und das muss man dann auch klar kommunizieren. Es geht nicht nur darum, einen Täter zu ermitteln, sondern alle anderen Teilnehmer im Wirtschaftsverkehr zu ermöglichen, nicht auch noch reinzufallen und diese Lücke in ihren eigenen Systemen zu schließen.
Gefragt sind aber nicht nur Unternehmen, sondern auch jeder einzelne von uns. Wie wir unsere eigene Sicherheit leicht erhöhen können, erläutert die Kölner Psychologin Ivona Matas.
Das wäre so der erste Schritt, einfach sehr genau zu überlegen, welche der Informationen, die ich poste, die ich von mir gebe, sind nicht für jedermann bestimmt. Wesentlich effektiver ist es aber zu erkennen, welche soziale Eigenschaft ist so meine Schwachstelle. So, wenn Sie sagen, Sie sind neugierig und Sie kommen dann schnell in so ein Gespräch und da rutscht Ihnen vielleicht das ein oder andere Mal raus, dann ist das ja gut zu wissen, sagen, okay, das ist das Einfalltor, da würde man mich kriegen.
Der Medienpsychologe André Melzer von der Universität Luxemburg sieht das ähnlich und ergänzt:
Wenn ich weiß, dass es Social Engineers gibt und wenn ich weiß, wie wichtig meine persönlichen Daten sind, dann sollte ich mit meiner Vertrauensseligkeit im Rahmen des sozialen Miteinanders vorsichtig sein. Und vor allen Dingen muss ich mich verabschieden von dem Glauben, dass es mich nie trifft, sondern immer nur die anderen. Jeden kann es treffen. Diese Erkenntnis ist absolut wichtig.
Unsere Wachsamkeit ist gefragt. Sicherheit in der vernetzten Welt und die Angriffe durch Social Hacking. Das war die Funkkolleg Folge 8 von Tanja Küchle. Das hr-Info Funkkolleg und seine vielen Zusatzangebote, wie zum Beispiel die Schultour, finden Sie auch auf der Webseite funkkollegsicherheit.de oder auf hr-info-radio.de. Und natürlich gibt's da die Sendung als Podcast zum Nachhören.